Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute: Die Kinder fressen die Revolution. Um ein Bröckeln der gemeinsamen Front zu verhindern, die es streng genommen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, sagte Compaq allen Unternehmen, mit denen man verhandelte, dass der neue Bus am 13. September 1988 veröffentlicht werden sollte. Und wollte jemand offiziell bei der Ankündigung vor der Presse mit dabei sein und damit als führender Anbieter mit auftreten, nun, der müsse früh genug auf den Zug aufspringen, um dabei zu sein. Damit wollte Compaq natürlich ganz klar vermeiden, dass es zu viele Trittbrettfahrer geben würde, die dann erst aufspringen, wenn das Ganze auch ganz sicher ein Erfolg werden würde, aber mit dem gleichzeitigen Zögern bis dahin das Projekt eigentlich eher gefährden. Natürlich waren viele der angesprochenen Unternehmen innerlich zerrissen, sich gegen den Erschaffer zu stellen, der die eigene Existenz ja überhaupt erst möglich gemacht hatte. Das hatte schon durchaus, ich sag jetzt einfach mal, shakespearische Ausmaße. Aber wenn der Ersteller nun mal full retard geht und jeder weiß, naja, ist auf jeden Fall zu vermeiden, dann ist's eventuell doch sinnvoll, ihm das Zepter aus der Hand zu nehmen. Natürlich wurden viele angesprochen und ebenfalls viele konnten sich nicht dazu bringen, diesem Schritt des Glaubens zu folgen. Einige aus der Angst, den Zorn von IBM auf sich zu ziehen, und andere hatten sich eben zum Beispiel einen Namen damit gemacht, eben genauso zu sein wie IBM und mussten daher jetzt natürlich hoffen, dass sie beim neuen PS2-Bus mitspielen durften, sprich, dass sie eine Lizenz bekommen würden. Nachdem man die großen Unternehmen entsprechend angesprochen habe, gab es dann ein eindeutiges Bild. Vom Start an mit dabei waren dann abgesehen von Compaq und Hewlett-Packard auch noch AST Research, Epson America, NEC, Olivetti, Tandy, Wise und Zenit. Und diese wurden dann damals bekannt unter dem Namen die Gang der Neun oder die Neuner Gang, die sich halt mit IBM angelegt hatte. Inzwischen hatte der neue Bus auch einen Namen. Als Erweiterung des ISA-Busses hieß er dann auch folgerichtig ISA, um auf der einen Seite die Rückwärtskompatibilität zu signalisieren zum alten ISA-Standard und gleichzeitig die logische Weiterentwicklung nach vorne zu zeigen. Kurz vor dem 13. September wollten dann auch noch AT&T und Dell aufspringen, aber da war das Deadline-Datum dann schon vorbei und insoweit waren die zumindest offiziell bei der Vorstellung der Presse nicht mit dabei. Am 9. September, nur 4 Tage vor der offiziellen Vorstellung, rief dann sogar Bill Lowe von IBM bei Compaq an. Und für alle, die die IBM-Serie jetzt nicht kennen, das war der originale Entwicklungsleiter des originalen IBM-PC. Und er war inzwischen in der Hierarchie von IBM ganz oben angekommen. Das war also im Grunde so, als wenn Gott angerufen hätte. Da rutscht einem durchaus schon mal das Herz in die Hose. Das konnte nichts Gutes bedeuten, eventuell, dass Sauron im Turm mit dem magischen Auge Compaq als Ziel zur Vernichtung gewählt hatte. Lowe sagte mit seiner durchaus tiefen Stimme und ein wenig röchelnd, dass IBM gehört hatte, dass Compaq in der nächsten Woche eine große Ankündigung hätte. Da gab's dann für einige wenige Sekunden, die sich anfühlten wie eine halbe Ewigkeit, eine Stille. Und nur eine Grille hörte man im Hintergrund zirpen. Naja, okay, die war in Wirklichkeit nur in seinem Kopf, aber in seinem Kopf war auch das, worauf er wartete, von wegen, Luke, ich bin dein Vater. Aber das kam auch nicht. Natürlich schossen dem Compaq-CEO in dem Moment hunderte verschiedener Gedanken gleichzeitig durch den Kopf. Und er hatte sich gefragt, ob er jetzt die Katze aus dem Sack lassen sollte oder ob sie das eventuell schon war, weil, naja, deswegen hat er ja wahrscheinlich überhaupt erst angerufen. Das war dann quasi, könnte man sagen, Schrödingers Sack, der gleichzeitig als offen und als nicht offen zu gelten hat. Okay, ich gebe zu, hört sich jetzt nicht richtig an, aber ich bin auch nicht gut in solchen Vergleichen, aber ich war ja auch nicht am Telefon. Er entschied sich ganz offen zuzugeben, dass sich eine Zahl von Unternehmen zusammengeschlossen hätten, um einen erweiterten 32-Bit-Bus für den PC anzukündigen. Und da sagte Bill Lowe, dass er davon wisse und dass IBM aber nicht teilnehmen werde. Und er halte es auch für einen großen Fehler, einen alternativen Bus vorzustellen. Das war ja dann schon wieder eine von den unausgesprochenen Drohungen, die IBM nicht mal wirklich aussprechen musste. Das hatte schon ein wenig was von, stehe ich jetzt morgen auf und dann liegt ein Pferdekopf neben mir im Bett. Aber, sagte Bill Lowe, er rufe an, um Compaq einzuladen, um am MCA-Bus teilzunehmen. Man würde sicher eine gute Lösung finden und Compaq würde am Ende einsehen, dass die Microchannel-Architektur der bessere Weg ist. Also spätestens da hätte ich mich jetzt um eine Lebensversicherung bemüht. Aber wie dem auch sei. Am 13. September hatte man die Presse für eine Konferenz in New York City eingeladen. Und zuerst wurde der Presse genau vorgestellt, warum man überhaupt einen neuen Bus, eine neue Architektur brauchen würde. Und danach durfte dann jeder der Neuner-Gang sprechen, warum er genau das für eine ganz gute Idee hält und sich eben der neuen Architektur anschließen wird. Microsoft und Intel, die zuvor, wir erinnern uns, absolute Unterstützung zugesichert hatten, die hatten sich auch eine absolute Hintertür offen gehalten, indem sie zu dem Event eben nicht die Nummer 1 geschickt haben, sondern nur die jeweilige Nummer 2. Das heißt, Bill Gates war gar nicht mit dabei, dafür aber eben Steve Ballmer. Zu dem Zeitpunkt arbeitete Microsoft mit IBM an OS 2, wie wir aus einer anderen Serie wissen. Und ja, auch wenn die Summe der Klone mehr Geld brachte, war IBM für Microsoft immer noch der größte Einzelkunde zu der Zeit. Wahrscheinlich war Bill Gates die ganze Zeit am Telefon von wegen, was denn, Stevie B ist in New York, ist mir völlig neu, muss ein Zufall sein. Wahrscheinlich ist er da nur hingefahren, weil die Putzkolonne gerade beschäftigt war. Sonst wären die gefahren. Im Grunde das Ganze runterspielen, aber das hatte sicher alles nichts zu bedeuten. Vom Inhalt her macht das natürlich jetzt nicht so den großen Unterschied, nur quasi von den Zeichen her. Ballmer erzählte, dass das demnächst kommende MS-DOS 4.0 den neuen Eiserbus natürlich unterstützen werde und dass DOS damit sicherstellen würde, dass die neue Hardware schneller, besser und länger laufen würde. Das gleiche gab's dann von Intel. Der 386er, der war ja schon 32-Bit und deswegen sei es nur folgerichtig, die kommenden Ausbaustufen auch in einen Bus bzw. in eine Architektur zu packen, die auch 32-Bit unterstützt. Und der demnächst geplante Intel 486er, der würde das dann natürlich auch verlangen. Der komplette Event war für Compaq in jeder Beziehung ein voller Erfolg. Niemand hatte das Gefühl, dass Compaq hier die Federführung gehabt hatte, obwohl man 90% der Arbeit geleistet hatte. Jetzt sprangen auch alle anderen auf den neuen Bus auf den Eiserbus, und am Ende bekannten sich über 80 Unternehmen zum neuen Eiserbus. Einige Hersteller von Add-on-Hardware, die waren nicht unbedingt alle vorher gefragt worden, die waren so enthusiastisch, dass sie direkt sagten, dass zum Beispiel ihre neue Hardware demnächst für den schnellen Eiserbus da wäre, nicht aber für den MCA-Bus. Das heißt, damit gab es auf einmal Hardware, die auf der Original-Hardware nicht mehr laufen würde. Die Marktanteile Ende 1988 lagen bei 66% für die PC-Klone, 21% für die originalen IBM-PCs und 13% Marktanteil hatte Apple. Damit waren die Klone inzwischen also rund dreimal größer als das Original. Die Fachpresse, die brauchte eine Zeit, das gerade Gesehene zu verarbeiten. Kann man hier unter anderem ganz schön sehen an einem Artikel in der Chicago Tribune. Da hat ja jemand ganze 2 Monate gebraucht, um es zu verstehen und dann am Ende seinen Artikel zu schreiben. Kann aber natürlich auch sein, dass der die gleiche Arbeitsauffassung hat wie meine Kollegen und die 2 Monate mit was ganz anderem beschäftigt war. Aber das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Andere Artikel versuchten erst gar nicht zu erklären, wer denn den Klonkrieg gewinnen könnte. In den Fällen wurde dann einfach nur auf Vorteile aufzählen und Nachteile aufzählen zurückgegriffen. Soll sich doch der Nutzer selber drum kümmern. IBM wollte das Ganze natürlich so nicht gelten lassen und deswegen kam es etwas später auf einer Mikrocomputer-Konferenz nochmal zu einem Schlagabtausch zwischen IBM und Compaq. IBM durfte als die Grande Dame, ja, ich kann auch Fremdwörter, zuerst sprechen. Und Bill Lowe sprach davon, dass der MCA-Bus viele Vorteile hätte und künftige Programme und Hardware, die würden das natürlich auch zeigen. Und für IBM wäre es nun mal ganz wichtig, die Investitionen der Kunden zu schützen und deswegen sei der MCA-Bus ein Muss. Wobei sowas, Investitionen der Kunden schützen, das lernt man beim BWL-Studium in der Vorlesung über Bullshit-Bingo. Da heißt es übersetzt so viel wie, wir machen einfach, was wir wollen. Denn wo ist denn die Investition geschützt, wenn man eine 180-Grad-Wende vollzogen hat und all denjenigen, die eventuell gerade erst einen AT, einen XT oder einen PC gekauft haben, also da rein investiert haben, den Mittelfinger zeigt, weil jetzt kommt was völlig Neues, der PS2-Computer, und die alten Investitionen, die könnt ihr alle wegwerfen, weil die werden nicht mehr unterstützt. Bill Lowe hatte sich offenbar nicht wirklich vorbereitet, denn er hatte sich die Spezifikationen vom neuen Isarbus von Compaq nicht wirklich durchgelesen. Vor ein paar Jahren noch wäre ihm der Fehler eventuell nicht passiert, da dies damals für ihn eher Tagesgeschäft war. Jetzt aber in der Chefetage, da hat er halt so viel um die Ohren gehabt, dass er das Thema quasi nur noch aus der Vogelperspektive beobachten konnte, aber eben keinerlei Details mehr sah. Insoweit konnte er jetzt auch gar nichts gegen den Isarbus sagen. Umgekehrt hatte sich allerdings der CEO von Compaq durchaus die Mühe gemacht, die Spezifikationen des MCA-Bus durchzulesen. Und für ihn war es daher auch ein ganz leichtes, den IBM-Bus komplett zu versenken. Und er begann damit, dass IBM vor 18 Monaten bei der Bekanntmachung schon erzählt hatte, dass der MCA-Bus ganz toll sei und dass man die Vorteile bald sehen würde. Und seitdem erzählt IBM immer noch nur, es würden bald irgendwann Vorteile kommen. Aber auch heute noch, nicht nur, dass nicht eine einzige Verbesserung da ist, nein, es wird immer noch erzählt, da kommt ja bald dann was. Da stellt man sich dann schon die Frage als Kunde, ja wann denn? Und als wenn das noch nicht genug wäre, holte er dann zum allseits berühmten Double Tap aus. Zombieland kennt man ja, denn nur so kann man Zombies killen mit dem Double Tap. Deswegen holte er vor versammelter Mannschaft, beziehungsweise vor versammelter Presse, zum K.O.-Schlag aus. Er sagte, obwohl IBM mit kommenden Vorteilen werben würde, verschweigt IBM gleichzeitig eine ganz große Schwachstelle des MCA-Busses. Ein Nachteil, den derzeit alle PS2-Rechner dabei haben. Das heißt, die Schwachstelle wird derzeit an alle Kunden ausgeliefert. Der MCA-Bus hat in der Spezifikation keinen Prozessor-Cache geplant. Damit kann der 386er überhaupt nicht sein Potenzial entfalten. Bei IBM zahle man quasi für einen Porsche, der dann aber nicht in den dritten Gang schalten könne. Das war jetzt natürlich ein wenig übertrieben, aber der Vorteil eines Cache-Speichers ist enorm, weswegen Intel das Feature bei kommenden Prozessoren dann auch direkt, natürlich in leicht veränderter Form, in den Prozessor eingebaut hat. Aber vor der Presse sah die Anschuldigung natürlich überhaupt nicht gut aus. IBM hatte eine Reputation, Qualität und Verlässlichkeit. Dass man da Prozessoren absichtlich mit angezogener Handbremse fahren lässt, ist schwer nachvollziehbar. Da konnten sich jetzt die Kunden mehr oder weniger aussuchen. War IBM dumm, dass man das nicht wissen würde, oder machte IBM das absichtlich zum Nachteil der Kunden? So wurde der Isarbus dann nun inzwischen auch mehr und mehr von der Presse als die überlegenere Variante angesehen. Und alle, die jetzt noch mit dem Gedanken gespielt haben, eventuell Hardware für den MCA-Bus rauszubringen, denen musste langsam klar werden, dass man auf den Verlierer setzen würde. Der Markt, den IBM erschaffen hatte, der hatte sich verselbstständigt und der hatte den Versuch, sich den Markt wieder unter den Nagel zu reißen, abgewehrt. Der Markt hatte IBM allerdings nicht nur gezeigt, dass sie nichts mehr zu kamellen haben, IBM war vollständig entmachtet worden. So sehr, dass sie zumindest auf der Hardware-Schiene nicht mehr groß versucht haben, irgendwie in dem Bereich noch Maßstäbe zu setzen. Zusammenfassend, wie schon erwähnt, das war IBMs Endspiel. Die Schlacht um alles. Die Klone zu vernichten, Microsoft an die Kette zu legen und Intel aufs Abstellgleis zu schieben. Und die ersten zwei Punkte, die haben wir ja nun ausführlich geklärt, kommen wir deswegen zum dritten Punkt, rund um Intel. Wir erinnern uns, dass Intel mitteilte, dass IBM damals keinen 386er-Prozessor haben wollte und dass Compaq damals Intel mehr oder weniger gerettet hat. Dieser Teil des Plans klappte natürlich abschließend auch überhaupt nicht, aber egal, folgendes war der Plan. IBM hatte sich von Intel seinerzeit das Recht gesichert, selber 286er-Prozessoren zu produzieren. Intel hatte, weil sie damals noch klein waren, an Unternehmen mitunter Lizenzen zur Prozessorentwicklung verkauft. Und IBM hatte sich das Recht gekauft und wollte nach dem Intel 286er eigene 286er bauen. Natürlich nicht genau die gleichen, sondern eben 286er mit einer viel höheren Taktrate und damit eben viel schneller als Intels 286er. Aus dem Grund kündigte IBM seinerzeit für den PS2-Computer nur einen 286er Prozessor an, als Intel schon lange den 386er im Angebot hatte. IBM wollte Intel vertrocknen lassen. IBM hoffte, einen Prozessor bauen zu können, der nicht nur schneller wäre als die Intel-Prozessoren, sondern genau wie der MCA-Bus in gewolltem Maße inkompatibel sein würde, nur um sicherzustellen, dass man eben künftig IBM 286er brauchen würde und dass Intels Prozessoren im Umkehrschluss wegen der Inkompatibilitäten einfach nicht mehr gebraucht werden würden. Und da IBM seine Prozessoren nicht an Dritte bzw. an die Klone verkauft hätte, hätten die Klone allenfalls die langsameren Intel 286er verbauen können. Damit hätte sich IBM die Klone von da an mehr oder weniger auf Abstand halten können. Wenn Compaq damals nicht rechtzeitig ausgeschert wäre und einfach mit dem 386er weitergemacht hätte und den vorher mit Intel kompatibel zum 286er gemacht hätte, dann hätte IBM eventuell hier sein Ziel am Ende irgendwann erreichen können. Aber die Ingenieure von IBM, die haben den eigenen 286er einfach nicht hingekriegt. Der PS2-Computer Modell 50 hatte einen 286er von Intel. Und als dann klar wurde, dass man es selbst nicht schaffen würde und die Klone schon längst die 386er hatten, da war dann auch irgendwann IBM gezwungen, Kurskorrektur zu betreiben und zu liefern. Und der PS2-Computer Modell 55 und 65, die hatten dann 386er-Prozessoren drin. Mit der Zeit fiel dann auch das Urteil für den MCA-Bus, erreicht durch Kunden und eben die entsprechenden Presse. Und das Urteil war vernichtend. So vernichtend, dass IBM es am Ende selbst einsehen musste. Die Bestellungen für den PS2-Computer, ich kann jetzt nicht sagen, die sind eingebrochen. Sagen wir mal eher, die sind praktisch nie in die Gänge gekommen. Es war so schlimm, dass IBM die Niederlage eingestand und deswegen recht zügig PS2-Modelle auf den Markt brachte, neue Modelle, die nicht den MCA-Bus hatten. Da kam dann auf einmal ein PS2-Computer auf den Markt mit dem AT-Bus, der ja eigentlich schon vorher bei der Ankündigung des PS2-Computers abgekündigt war. AT-Bus war im Grunde der alte ISA-Standard und damit auch ein Zeichen, dass IBM eben hier die letzte Kurskorrektur betrieb. Aber auf den Rechnern lief dann wenigstens auch die alte Hardware und die alte Software. Auch wenn IBM vorhatte, eben alle alten Zöpfe abzuschneiden, beziehungsweise das Prinzip verbrannte Erde, so hatte der Kunde deutlich gemacht, dass er das nicht mehr hinnehmen würde und wegen der Klonkrieger durchaus die Alternative hatte, sich zu entscheiden. Am Ende hatte sich IBM dann in eine Nische zurückgezogen und gehofft, dass die Unternehmen wenigstens die Verlässlichkeit und die Qualität von IBM zu schätzen wissen und dafür viel Geld bezahlen werden. Man entwickelte OS 2 natürlich trotzdem weiter, das heißt, die Linie wurde nicht direkt offiziell eingestampft, sie wurde nur entsprechend aufgeweicht und alte, abgekündigte Busse, wie eben den AT-Bus, die sind einfach weitergelaufen. Abgesehen von dem Kampf ums Überleben mit IBM musste sich Compaq natürlich ab und zu immer auch nochmal um den Verkauf von Computer kümmern. Compaq bot inzwischen für jeden Geldbeutel ein entsprechendes Angebot an. Und Intel gefiel die Monopolstellung sichtlich, weswegen man kräftig Marktsegmentierung betrieb. Nach dem 386er wurde auch noch ein kastrierter 386er, der 386er SX, auf den Markt geworfen, angeblich geplant für den Einsteiger. Auch bei den Portablen war man den Weg konsequent weitergegangen. Da hatte man 1988 den SLT 286 rausgebracht. Das war dann das erste Gerät, das man vielleicht durchaus schon Laptop nennen durfte, auch wenn der immer noch gut 6,5 Kilo wog. Compaq schloss das Jahr 1988 mit einem Umsatz von 2,1 Milliarden Dollar ab. Und für eine kurze Zeit schien es so, als wenn alles gut werden würde. Aber das war natürlich ein Trugschluss, denn direkt im Januar gab's die nächste Krisensitzung. Die Händler packten die Fackeln aus und bliesen zum Sturm gegen Compaq. Naja, zumindest einer, aber das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.